Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du gar nicht weißt, was du tun kannst, um aus der inneren Verstrickung, aus dem Stress herauszukommen und einen Schritt in Richtung Freiraum zu gehen. Ich möchte dem entgegenhalten in der heutigen Folge den Gedanken, doch, eigentlich weißt du's. Du weißt nur nicht, dass du's weißt. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass wir nicht wissen, was als nächstes zu tun sein könnte, um mehr Freiraum zu schaffen, um mehr für uns zu sorgen. Die Schwierigkeit liegt eher darin, dass wir, ja, zum einen, dass wir es vielleicht einfach auch nicht tun. Wir wissen vielleicht, was zu tun wäre, aber wir tun es nicht. Und die zweite Schwierigkeit vielleicht liegt darin, dass wir das irgendwie nicht ernst nehmen. Ja, also wir wissen vielleicht, ich könnte jetzt das oder das machen, dann würde es mir ein bisschen besser gehen. Aber wir suchen eigentlich nach den großen Lösungen. Wir suchen nach einer ein für alle Mal Lösung. Und ein für alle Mal Lösungen gibt es in den seltensten Fällen. Also ich selbst kenne das so aus meinem Leben eigentlich nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sondern ich kenne das eher so, dass eine Veränderung so in ganz kleinen tausenden Schritten sich vollzieht. Und wenn ich mal so zurückschaue, wenn ich zum Beispiel mal mein Berufsleben anschaue, ich bin jetzt seit mehr als 10 Jahren im Beruf, ziemlich lange studiert, habe mein Studium nochmal gewechselt und war fast 30, als ich fertig war mit Studieren und bin jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren im Beruf und würde sagen, so am Anfang, in dieser Anfangszeit, da hat sich das mit dem Beruf so angefühlt wie 50% für mich, 50% für andere. Oder 50% mache ich Aufgaben, die ich wirklich gerne machen möchte. Und 50% mache ich Dinge, die ich mache, weil ich sie halt machen muss, weil sie halt dazu gehören. Und ich mache eigentlich seit 10 Jahren gar nicht wirklich andere, also ich mache dasselbe. Ich bin immer noch Dozent an der Uni und ich bin immer noch selbstständig. Das war auch vor 10 Jahren schon so. Und ich würde sagen, dass ich mittlerweile bei 80-20 bin. Also ich mache 80% Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Oder ich mache Dinge so, dass sie mir Spaß machen. Ich mache immer noch, letztlich ähnliche Dinge, aber irgendwie hat sich was verändert in meiner Art und Weise, wie ich sie mache, wie ich sie angehe. Und das führt dazu, dass ich so in so einem Gefühl lebe von 80% ist es mein Ding, 20% mache ich es, weil ich es halt machen muss. Und das ist einfach sozusagen, hat sich einfach verändert, so von 50-50 auf 80-20. Und die Sache ist eher so, wie gehe ich das an? Und das ist aber ein Weg, der nicht von in einem, also dieser Wechsel, der hat sich nicht in einem Schritt vollzogen, dass ich verstanden habe, diese eine Sache, die mache ich jetzt anders und damit komme ich von 50-50 auf 80-20, sondern das sind ganz viele Einzelschritte, ganz viele kleine Einzelschritte, die ich da gegangen bin im Lauf dieser 10 Jahre. Und das ist eben dann das, was ich auch als eine nachhaltige Entwicklung bezeichnen würde. Ja, was hat es mit dieser Entwicklung auf sich? Also wie läuft so eine Entwicklung ab? Das Wichtigste ist, dass die Lösung in den Details liegt. Es gibt ganz praktisch immer wieder kleine Fragen, die man sich stellen kann, kleine Möglichkeiten dafür, wo Freiraum geschaffen werden kann, im Alltag, in der Praxis. Und das gilt sowohl für den Beruf, das gilt aber auch für das Leben einfach, also privat auch oder im Bereich Wohnen. Ich bin zum Beispiel ganz fasziniert von der WG meiner Freundin. Da gibt's, also eine Mitbewohnerin hat dort in der Küche ungefähr, was weiß ich, 50, 60, 100 kleine Ideen, wie man Dinge vereinfachen kann. Das fängt an bei kleinen Zetteln, die auf Gläsern drauf, also wo Gläser beschriftet sind, dass man es gleich sehen kann, was da drinnen ist. Es geht weiter über bestimmte Arten, wie bestimmte Rohstoffe für das Kochen gruppiert sind, also wo die sich befinden und wo sie sich nicht befinden und welche zusammengehören. Oder auch so bestimmte Verhaltensregeln oder Leitlinien, zum Beispiel stelle nicht schmutziges Geschirr auf diese Stelle an der Spüle, dann musst du es nämlich nie dort sauber machen. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, oh, das verstehe ich alles gar nicht, also das so richtig, weil ich da ja nicht wohne, aber gleichzeitig für die, die dort wohnen, macht es total Sinn. Also, und das sind aber viele, viele kleine Schritte oder viele kleine Gedanken, die in der Summe ganz viel Freiraum schaffen können. Und das meine ich somit, die Lösung liegt im Detail, die liegt in der Praxis, die liegt in jedem kleinen Gegenstand, den ich anfasse, mit dem ich irgendwas mache, den liegt in jedem kleinen Satz, den ich sage und wie ich ihn sage zu einem Menschen. Und erst in der Summe oder in der Potenzialität dieser vielen Einzeldetails ergibt sich dann ein Freiraumprozess, der wirklich auch trägt, also der wirklich dann so eine ganz große Kraft entfalten kann. Um das Ganze so ein bisschen zu sortieren, gibt es ja so verschiedene Ebenen. Also ich habe mir das ja mal überlegt, so in meinem eigenen Modell, dass ich würde jetzt 5 verschiedene Ebenen unterscheiden, auf denen man Freiraum schaffen kann oder auf denen man auch praktisch überlegen kann, wo liegt der nächste kleine Schritt. Also generell ist es so, es gibt immer einen nächsten kleinen Schritt, den ich machen kann. Und letztlich lässt sich das nicht vorher bestimmen. Ja, es ist einfach so, wenn ich mal kurz innehalte und mir mal die Frage stelle, was könnte ich denn als nächstes tun, um ein kleines bisschen Freiraum zu schaffen? Ja, dann wird früher oder später eine kleine Idee kommen. Und diese Idee, die macht manchmal überhaupt keinen Sinn oder das scheint total unwichtig zu sein. Und das ist eigentlich dieser paradoxe Sachverhalt, dass wir denken, ach, das ist so wenig, das lohnt sich doch gar nicht, das zu machen. Also jetzt diesen kleinen Wolf-Fussel, der da in der Ecke liegt, den irgendwie wegzumachen, ja mein Gott, das ändert doch nichts. Und dann machen wir es nicht. Und die Kunst besteht darin, einfach diesen Prozess immer weiter zu gehen und ganz viele von diesen kleinen Schritten tatsächlich zu machen und das trotzdem ernst zu nehmen, auch wenn es so unbedeutend und so nichtig erscheint und fast keinen Unterschied macht im Erleben, ob da jetzt dieser Wollfussel nun liegt oder nicht. Das macht wirklich keinen wesentlichen Unterschied. Die Frage ist eher, ob wir uns aufmachen in diesen Prozess hinein, weil die Sache ist die, dass wenn ich den ersten kleinen Schritt gemacht habe, dann wird irgendwo früher oder später ein zweiter kleiner Schritt auftauchen. Und dann kann ich den machen und dann wird ein dritter, ein vierter, ein fünfter Schritt auftauchen. Also es ist ein Prozess, der dadurch entstehen kann. Und in dem Sinne sozusagen kann ich aber nicht wissen, was der fünfte Schritt sein wird, wenn ich den ersten noch nicht gemacht habe. Ja, also das ist ein sequenzieller Prozess, der nicht planbar ist und ja, den ich einfach nur tatsächlich im Leben gehen kann. Den kann ich nicht auf dem Papier entwerfen, sondern der ist nicht ja, strukturierbar oder planbar oder vorhersehbar, was die einzelnen Schritte tatsächlich sein werden. Und deswegen machen wir es vielleicht dann auch nicht, weil wir das einfach nicht vorhersehen können, was als nächstes kommt. Und diesen einen kleinen Schritt, der tatsächlich machbar wäre, als so unwichtig oder als so unbedeutend einschätzen, dass wir den einfach dann nicht gehen und dann verharren wir im Status quo. Und so, das ist erstmal jetzt so die grundsätzliche Wesensart dieser Freiraumprozesse. Nichtsdestotrotz habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt trotzdem Ebenen, auch wenn es nicht vorhersehbar ist, gibt es so Ebenen, wo ich denke, dass es Sinn macht, die zu unterscheiden, um uns zumindest ja, zu überlegen, wo möchte ich denn ansetzen, wo möchte ich denn beginnen, in die Details zu gehen. Das Denken in Prozessen unterscheidet, also mein Denkmodell unterscheidet hier 5 Ebenen. Ich hatte die auch in früheren Podcast-Folgen schon mal in anderen Kontexten erwähnt, aber ich möchte die jetzt hier in diesem Kontext nochmal unter dieser Perspektive, was kann ich denn konkret tun, ja, unter dieser Perspektive nochmal neu zu beleuchten. Die erste Ebene ist die Ebene des Körpers. Alle Körperprozesse. Und ja, das hat so zu tun mit Gesundheit und Krankheit, vielleicht auch mit Ernährung. Es hat was zu tun mit Sport, Beweglichkeit. Es hat auch was zu tun mit Rhythmen, also so Körperrhythmen, zum Beispiel Schlaf und Wachen. Wie viel Schlaf brauche ich? Was kann ich dafür tun, damit ich den Schlaf auch bekomme? Es hat was zu tun mit allem, was mit Genuss, rund um das Thema Genuss, Sexualität, vielleicht auch den Konsum von Substanzen, also Genussmittel, Alkohol oder so, Geburt und Tod. Ja, es ist auch diese ganz großen, langen Körperrhythmen oder ja, Lebensrhythmen eigentlich. Älter werden, jung sein, älter werden. Hat auch viel zu tun mit Emotionen. Das ist vielleicht nicht ganz ersichtlich auf den ersten Blick, aber Emotionen erleben wir ja körperlich. Also das sind ja Veränderungen im neurologische Veränderungen im gesamten Körper, wenn wir in eine emotionale Episode reinrutschen oder wenn die gestartet wird, dann verändert sich was ganz körperlich. Das spüren wir einfach ganz, ganz basal körperlich oder auch mit so ganz sanften Körperempfindungen. Also ja, so das, was ich nenne, das Gespür für ein Thema, für eine Sache, das spüre ich auch meistens als eine Veränderung im Körper, Behagen, Unbehagen. Und ja, das wäre so diese erste Ebene. Wie kann ich hier Freiraum schaffen? Da gibt es quasi auf dieser Ebene schon ganz viele Ansatzpunkte. Die zweite Ebene wäre die Ebene des Lebensraums oder der materiellen Gegebenheiten. Da geht es um materielle Ausstattung und Besitz. Was habe ich alles? Was brauche ich wirklich? Was kann ich vielleicht auch loslassen? Was habe ich nicht? Was bräuchte ich? Dann sowas wie Erreichbarkeit und Transport. Wo komme ich hin? Wo komme ich nicht hin? Wie leicht fällt mir das, dorthin zu kommen, wo ich auch hin möchte? Räumliche Nähe und Distanz. Wie weit ist es bis dorthin? Aber auch räumliche Nähe und Distanz am eigenen Arbeitsplatz, in der eigenen Wohnung. Ja, wie weit muss ich meine Hand ausstrecken, um irgendwas zu erreichen? Wie ergonomisch ist der Platz, an dem ich sitze, wenn ich arbeite, falls ich im Sitzen arbeite, und ja, auch so, welche Werkzeuge stehen mir zur Verfügung? Ja, was kann ich verwenden, um das machen zu können, was ich machen möchte? Vielleicht auch in der Küche oder, ja, also das Werkzeug ist auch sehr weit gefasst. Dann auch so die Frage von Wärme, Kälte und Licht. Ist es warm da, wo ich bin? Ist es angenehm warm? Ist es mir zu warm? Habe ich genügend Licht? Habe ich vielleicht zu viel Licht? Ist es optimal für mich? Ja, und da, auf dieser Ebene des Lebensraums, kann ich auch ganz viel tun. Da gibt es ganz viele kleine nächste Schritte dafür, um Freiraum zu schaffen auf dieser materiellen Ebene. Die dritte Ebene ist die Ebene der Vereinbarungen. Das sind sowas wie Verträge, und das können ausgesprochene Verträge sein, aber auch unausgesprochene, stillschweigende Verträge, die ich mit anderen, die wirksam sind zwischen mir und anderen Menschen. Es können sogar auch schriftliche Verträge sein, natürlich, also Verträge, die ich wirklich unterschrieben habe. Und die können quasi auch ganz weit in die Vergangenheit zurückreichen. Vielleicht sind das sogar Verträge, die ich selbst gar nicht geschlossen habe, sondern vielleicht meine Eltern oder sogar meine Großeltern. Und die wirken aber heute noch. Und das kann man dann auch wieder ganz weit fassen. Also fast schon so in Richtung gesellschaftliche Verträge, über die ich vielleicht gar keine eigene Entscheidungskraft hatte, als sie geschlossen wurden. Aber ich kann mir überlegen, will ich das denn? Will ich da mitmachen? Fühle ich mich an diesen Vertrag gebunden? Bin ich vielleicht sogar gesetzlich an diesen Vertrag gebunden? Und ja, und wie wirkt er sich aus auf mein Leben und wie kann ich da auch etwas verändern? Dann so die Frage der Kommunikation. Also, ja, wie gehe ich damit um? Wie treffe ich neue Vereinbarungen? Wie entstehen die? Wie rede ich mit anderen Menschen? So, da ist vielleicht so dieses Stichwort Gewaltfreiheit, gewaltfreie Kommunikation eine ganz gute, ja, ein ganz guter Ansatzpunkt, um Freiraum zu schaffen. Gewaltfreie Kommunikation ist eine tolle Methode, um Freiraum zu schaffen. Das sind 4 einfache Regeln. Wenn du das noch nicht kennst, wenn dich das interessiert, such einfach mal bei YouTube oder bei Google GFK, gewaltfreie Kommunikation. Ja, und dann auch letztlich kulturell übliche Werte und Normen und ja, so einfach die Regeln des Alltags, normativ übliche Regeln, wie wir miteinander umgehen, wie man miteinander umgeht. Das sind alles Ansatzpunkte für diese dritte Ebene, wo ich Freiraum schaffen kann, wo ich mir überlegen kann, ja, wo kann ich da etwas vereinfachen, wo kann ich da etwas verändern, sodass es leichter wird, sodass das Leben leichter, fließender, freudiger wird. Die vierte Ebene wäre die Ebene der Autonomie. Das bedeutet, wo kann ich etwas verändern, um meine eigenen Möglichkeiten zu stärken für das, was ich tun kann. Und das ist wichtig, mir ist sehr wichtig, Autonomie immer zu denken als einen sozialen Begriff. Also häufig, so alltagssprachlich, würden wir Autonomie ja verstehen als ich bin autonom, ich bin unabhängig. Das meine ich hier aber gar nicht, sondern Autonomie ist für mich sowas wie können wir gemeinsam in Abhängigkeit, und Abhängigkeit ist hier ein ganz positiver Begriff, also wie können wir gemeinsam das hinbekommen, dass zum Beispiel unsere Selbstwirksamkeit stärker wird. Wie können wir gemeinsam kreativ werden? Wie können wir eine soziale Form von Kreativität, sodass wir uns gegenseitig befeuern, dass wir uns gegenseitig anregen, inspirieren? Wie können wir diese Art von Kreativität gemeinsam erzeugen? Wie können Wünsche erfüllt werden? Also, wie ist es möglich, dass Wünsche im gegenseitigen Kontakt, Wünsche, Bedürfnisse im gegenseitigen Kontakt erfüllt werden? Wie kann ich das kommunizieren? Also auch hier ist die Frage der Kommunikation wieder eine wichtige. Und ja, und wie geht das? Also was sind eigentlich meine Wünsche? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und wie kann ich das so kommunizieren, dass da Erfüllung möglich wird? Also sodass ich das auch bekomme, was ich brauche. Und wie kann ich auch das geben, was ein anderer Mensch vielleicht braucht? Wie kann ich ihm das zugestehen und entweder selbst geben oder vielleicht manchmal auch loslassen, sodass er das auch woanders bekommen kann, wenn ich es ihm selbst nicht geben kann oder möchte? Ja, und dann auch so ganz langfristig vielleicht, was sind meine Träume, was sind Visionen und was sind auch gemeinsam mit anderen Menschen Träume und Visionen? Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Was wollen wir? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir Zusammensein kultivieren? Also welche Art von gemeinschaftlichem Kontakt schwebt uns so vor? Was wäre ein gutes Leben so in der Zukunft? Die fünfte Ebene ist die Sinnebene. Hier geht es vor allem darum, so, das ist fast schon so eine spirituelle Ebene für mich. Und ja, hier geht es so darum, was kann ich kontrollieren und nicht kontrollieren und wie bin ich damit? Also kann ich das akzeptieren, dass ich bestimmte Dinge nicht kontrollieren kann, dass ich andere kontrollieren kann? Gibt es so, bin ich sozusagen entspannt mit den Möglichkeiten und den Grenzen meiner eigenen Gestaltungskraft oder auch der menschlichen Gestaltungskraft als solches? Habe ich ein Vertrauen in die Lebensprozesse, habe ich ein Vertrauen ins Leben und ja, fühle ich mich isoliert oder fühle ich mich eingebettet in größere Prozesse, die mich übersteigen und denen ich mich eigentlich nur anvertrauen kann. Innerhalb der Möglichkeiten vielleicht, die mir zur Verfügung stehen, auch mitbestimme, aber letztlich mich auch anvertrauen kann in den großen Kurs, den das Leben nimmt. Und habe ich bei all dem sowas wie ein Kohärenzerleben, ein Kohärenzgefühl? Also das bedeutet, fühlt sich mein Leben zusammengehörig an? Fühlt sich das, ja, habe ich das Gefühl, es ist ein Leben, das ich lebe, oder ist es eher so ein Gefühl von Zersplittertsein? Und ja, letztlich bin ich auch resilient. Also das bedeutet, kann ich mit Widrigkeiten, die sich mir in den Weg stellen im Leben, mit Krisen, mit Herausforderungen, kann ich damit so umgehen, dass ich grundsätzlich das Gefühl habe, das ist grundsätzlich schon schaffbar. Vielleicht nicht leicht schaffbar, aber durchaus. Ich habe ein Vertrauen dahingehend, dass auch Krisen gemeinsam, dass ich das kann und dass es vielleicht auch gemeinsam gelingen kann, Krisen zu meistern. Das sind jetzt meine fünf Ebenen gewesen. Ich sage sie nochmal. Der Körper, der Lebensraum, Vereinbarungen, Autonomie und Sinn. Du hast jetzt in der Meditation 3 Minuten Zeit, um dir auf jeder dieser Ebenen einen kleinen stimmigen nächsten Schritt zu überlegen. Also Körper, Lebensraum, Vereinbarungen, Autonomie und Sinn. 3 Minuten, in denen du jetzt Ideen sammeln kannst. Was ist dein nächster kleiner Schritt auf jeder dieser 5 Ebenen? Vielleicht hast du das schon gemerkt, dass die Sinnebene nochmal so ein bisschen anders ist als die anderen vier Ebenen. Vielleicht hast du jetzt auf allen Ebenen schon so eine erste kleine Idee, einen kleinen nächsten Schritt dir überlegt. Und ich möchte nochmal ja so betonen, dass oder ja darauf hinweisen, dass die Sinnebene, die hat so eine Kraft, die alle anderen Ebenen umschließen kann. Wenn ich auf der Sinnebene weiß oder so eine Ahnung zumindest habe, was ja, wo Freiraum entsteht, also wo letztlich Sinn entsteht, was sich sinnvoll anfühlt, dann hat diese Ebene wie so eine Strahlkraft, die auf die anderen vier Ebenen ausstrahlen kann und dort Orientierung und Richtung gibt. Das heißt, die Sinnebene ist vielleicht diejenige, die uns am abstraktesten vorkommt, die uns vielleicht so am unwichtigsten erscheint, aber de facto ist die am wichtigsten. Also die Sinnebene ist die wichtigste Ebene. Wenn du einen Sinn, einen Lebenssinn verspürst, wenn du Vertrauen hast ins Leben, in die Lebensprozesse als solche, wenn du da quasi connected bist mit dir selbst auf dieser Ebene und mit etwas vielleicht auch Größerem, was ja, wie auch immer du das dann nennst, das Leben oder Gott oder die Prozesse oder das Prozessgewebe oder wie auch immer man das nennen möchte. Also wenn du auf dieser Ebene connected bist, dann wird es auch auf allen anderen Ebenen leichter. Wenn du diese Sinnebene noch vertiefen möchtest, also wenn du Lust hast, mal, ja, also wenn du nach dem Sinn suchen möchtest, wenn du den Sinn finden möchtest, auf die Spur kommen möchtest, dann empfehle ich dir die Sinnsuche. Das ist ein kleines Programm, das ich mal entwickelt hatte. Du findest das auf der Website www.sinn-bilder.de. Die Sinnsuche ist die kostenfreie Variante, hat 5 Schritte, die auch teilweise diesen Ebenen ganz ähnlich sind, die ich hier jetzt heute genannt habe, und da kannst du quasi dem Sinn nachspüren, du kannst ihm auf die Spur kommen und du kannst dich selbst auch auf die Spur setzen. Ja, jetzt heißt es vielleicht einfach noch viel Spaß beim Schritte gehen. Also die Schritte, die du schon gefunden hast, die kannst du ja jetzt einfach gehen. Ja, viel Freude dabei und genieß den Freiraum, der dabei entsteht. Alles Gute und bis bald. Tschüss.